Dann würde ich jetzt einfach schon mal mit dem Organisatorischen anfangen, damit wir dann heute auch noch ein bisschen was machen können. Genau, also Sie sind ja jetzt heute hier am Präsenztag. Das ist super toll, dass es so viele auch geschafft haben, hier zu sein und dass wir alle irgendwie in diesen Raum reinbekommen haben. Und genau, also heute werde ich Ihnen ein bisschen was über die Programmierung in Java und so ein bisschen Grundlagen erzählen. Heute Nachmittag werden wir dann eben auf dem, was wir heute machen, aufbauen. Heute Morgen gibt es erstmal ein paar Informationen zur Organisation. Ich stelle ein bisschen vor, wie funktioniert das eigentlich mit der Programmierung, also wie komme ich jetzt vom Programmcode zum Programm. Dann werden wir ein paar Elemente der Programmiersprache zeigen und vorstellen, erklären, ein bisschen was ausprobieren und dann auch im letzten Punkt die Anweisungen und Blöcke, also wie fasse ich Code zusammen, dass er auch strukturiert ist, Variablen, Konstanten und Datentypen und zum Schluss dann noch die Zuweisungen. Also das sind wirklich so ganz grundlegende Konzepte, die Sie nachher benötigen, um dann auch ausführlichere Programme schreiben zu können. Genau, also wie Sie sehen, es ist jetzt heute nicht der einzige Programmiertermin, den es gibt. Diese Lerneinheit Programmieren 1, das ist das, was wir jetzt heute Morgen machen. Programmieren 2 ist das, was heute Nachmittag kommt. Das heißt, der Rest ist einfach mal so ein bisschen Ausblick, was kann denn noch kommen, beziehungsweise was kommt denn noch. Also sobald Sie Fragen haben, melden Sie sich bitte auch, dann können wir die gleich klären und je nachdem vielleicht auch weiter nach hinten schieben, wenn es denn noch nicht an der Zeit ist. Jetzt erstmal noch, wer steht hier eigentlich? Leider habe ich kein Namensschild bekommen, deswegen stelle ich mich jetzt einfach kurz vor. Mein Name ist Dagmar Sorg. Ich bin jetzt gerade so dabei, in diese Koordination von dem Kontaktstudium IMP eingearbeitet zu werden. Und dementsprechend habe ich jetzt auch die ehrenvolle Aufgabe, Ihnen heute etwas über das Programmieren zu erzählen. Die Betreuer und Betreuerinnen, das sind im Endeffekt die Tutoren, die Sie auch schon aus dem Moodle kennen. Drei davon sind heute auch hier. Dürft euch gerne mal kurz händisch zeigen. Genau, einmal der Simon, der David und der Dominik steht gerade ganz da hinten. Und die sind einfach auch dafür da, um Fragen zu beantworten, die jetzt im Laufe vom Vortrag vielleicht auftauchen. Genau, die Literatur ist einfach noch mal so ein bisschen, wenn Sie noch mehr dazu wissen wollen, wenn Sie tiefer einsteigen wollen, dann sind das so im Endeffekt zwei Bücher, die man wirklich auch gut verwenden kann, wo es sehr detailreich erklärt ist. Aber da möchte ich jetzt gar nicht weiter drauf eingehen. Also die Folien bekommen Sie ja auch, also haben ein Teil davon, wurde tatsächlich auch schon hochgeladen. Allerdings werden Sie jetzt auch merken, dass es vielleicht einen kleinen Unterschied gibt zu dem, was hochgeladen wurde. Einfach weil wir gesagt haben, gerade Aufgaben möchten wir gerne direkt hier ansprechen und durchführen und nicht schon hochgeladen haben. Genauso die Geschichte von Java ist zwar sehr interessant, aber reicht im Endeffekt, wenn man sich das dann auch selber durchliest. Die Ziele heute sind, dass wir Ihnen so die Grundlagen vermitteln können, die Sie einfach dann benötigen, um den Schülern dann mit ihrer didaktischen Ausbildung den Schülern dann weiterzugeben und dann auch dadurch natürlich selber auch programmieren zu können. Sie werden aber sehen, nach dem heutigen Vormittag werden Sie jetzt noch keine ausführlichsten Programme schreiben können, einfach weil Java auch eine sehr große und mächtige Programmiersprache ist. Und zusätzlich wollen wir Ihnen natürlich auch Materialien und Hilfestellungen geben, wie Sie dann auch den Schülern das vermitteln können, mit welchen Materialien, welche Aufgaben und so weiter. Wenn man sich jetzt so ein bisschen anschaut, Sie müssen das noch gar nicht verstehen, was genau da steht. Wir haben auf der einen Seite den Quelltext, dieser ist jetzt in Java formuliert. Und ja, Sie sehen, also da steht viel Zeug, was man eigentlich so relativ gut verstehen kann. Das ist das, was wir schreiben. Dann kommt der Compiler und übersetzt das dann eben in diese ausführbare Datei. Und die ist dann tatsächlich für uns Menschen nicht mehr so gut verständlich. Das habe ich jetzt hier nochmal zusammengefasst. Und das ist eben, wie gesagt, einfach der Quelltext, den kann man lesen, wenn man sich ein bisschen mit der Programmiersprache auseinandergesetzt hat. Wenn man Grundbegriffe und Schlüsselwörter kennt, dann weiß man, was passiert. Kann aber vom Computer direkt so nicht ausgeführt werden. Und deswegen benötigt man eben diesen Compiler. Der überprüft zum einen, passt die Syntax, also wie jede Sprache hat auch eine Programmiersprache eine Syntax, die eingehalten werden muss, damit sie eben übersetzt werden kann in ein ausführbares Programm. Und der Compiler übersetzt das dann auch. Und diese ausführbare Datei, also dieses Executable, ist dann tatsächlich das, was der Computer wirklich ausführen kann. Ja. Jetzt, genau. Die Eigenschaften von Java jetzt sind tatsächlich diese Objektorientierung. Das ist ein ganz grundlegender Punkt von Java. Im Endeffekt ist das so das, warum man Java überhaupt verwendet. Sie ist sehr robust, sie ist portabel. Sie kann eben auch durch Optimierung in der Laufzeit einfach auch schneller sein als andere Programmiersprachen. Und kann, also die Idee von Java war ja grundsätzlich, dass man es auf jeder Maschine ausführen kann. Und eben genau das ist natürlich auch dann eine Eigenschaft davon. Genau, die Java-Installation haben jetzt hoffentlich alle auch hinbekommen. Also wenn jetzt noch Fragen sind, bitte noch mal kurz melden. Ansonsten würde ich vielleicht gerade noch mal ganz kurz drüber laufen, dass Sie noch mal sehen, ob jetzt auch alles passt und ob alles funktioniert. Genau, also zum einen müssen Sie mindestens Java 9 installiert haben, um eine J-Shell ausführen zu können. Das ist ganz wichtig, weil es die erst ab Version 9 gibt. Ein Problem, was tatsächlich aufgetreten ist, dass 32-Bit-Systeme die Java-Installation nicht mehr durchführen konnten, weil Oracle auch selber gesagt hat, ab Java 9 gibt es keine Unterstützung mehr für 32-Bit-Systeme. Das heißt, wenn Sie jetzt selber nur einen 32-Bit-Rechner haben, wäre es vielleicht wirklich an der Zeit, sich ein neueres Gerät zuzulegen mit einem 64-Bit-System, dass Sie ansonsten wirklich Probleme bekommen werden. Genau. Ja. Simon, David, kann mal einer von euch nach drüben gehen? Genau, also wenn da jetzt die Java-Version vielleicht auch anders angezeigt wird, also kann es daher kommen, dass Sie möglicherweise vorher schon eine andere Java-Version installiert hatten. Beispielsweise die Java 8-Version. Und deswegen kann es da halt auch zu Abweichungen kommen, weil das dann vom System nicht richtig abgespeichert wurde. Beziehungsweise eben nicht ersetzt wurde durch die neueste Version. Genau. Wenn Sie jetzt diese Anzeige hier haben in etwa, dann ist alles super. Ansonsten bitte wieder melden. Dann geht nochmal ein Tutor bei Ihnen vorbei. Also der Vorteil dieser J-Shell, warum wir die jetzt heute verwenden, ist schlicht und ergreifend, dass wir dieses Kernelement von Java, aber wir können diese Objektorientierung einfach erstmal außen vor lassen und müssen uns nicht mit vielen Begrifflichkeiten rumärgern oder sehen nicht so viele Begrifflichkeiten, die jetzt einfach noch nicht verständlich sind, und wir können wirklich beim Kleinsten anfangen, was Java bietet. Genau, also hier sehen Sie nochmal die J-Shell, wie so der Startaufbau ist. Und ich hoffe, das hat jetzt wirklich bei allen funktioniert. Also ansonsten, wenn es nachher auch beim Ausführen irgendwie Probleme gibt, einfach nochmal melden. Es gibt auch noch so ein paar Befehle, die ganz hilfreich sind bei der Arbeit mit der J-Shell. Was Ihnen jetzt heute wahrscheinlich ausreichen wird, ist zum einen dieser Befehl help, wodurch sie einfach noch ein bisschen mehr Hilfe bekommen für gewisse Befehle. Dieses List zeigt ihnen an, was sie bisher eingegeben haben. Was zeigt an, welche Variablen sie angelegt haben, was genau das bedeutet. Da kommen wir dann später noch dazu. Und ganz wichtig, wie beendet man diese JShell auch wieder? Mit diesem Exit-Befehl. Jetzt kommen wir mal so ein bisschen ins Detail, woraus besteht eigentlich eine Programmiersprache. Wie ja schon gesagt, ist eine Programmiersprache im Endeffekt auch nichts anderes als eine Sprache. Die benötigt eine Syntax, eine Semantik und der Compiler ist eben dafür dann da, eine Analyse durchzuführen, die zum einen lexikalisch ist, das heißt, wir müssen irgendwie gucken, wo sind die einzelnen Teile dieser Sprache, was genau ein Token ist, wie es ja da steht, das kommt später auch noch. Dann die syntaktische Analyse natürlich, wie in jeder anderen Sprache auch, die Syntax muss stimmen, die Semantik muss stimmen und der Compiler übernimmt dann eben auch noch den letzten Schritt dieser Übersetzung in Binärcode. Genau, und jetzt gehen wir mal auf diese Tokens ein, was das eigentlich bedeutet. Und da ist es einfach so, diese Tokens sind im Endeffekt so Sequenzen, also kleinere Teile dieser Sprache, die ja zusammengesetzt etwas ergeben, also irgendeinen Sinn ergeben. Und damit der Compiler dann aber auch weiß, wo so ein Token anfängt und wo so ein Token aufhört, gibt es verschiedene Elemente, die das dann unterteilen. Und hier haben wir beispielsweise das Leerzeichen, das trennt wie in einer normalen Sprache auch Wörter voneinander oder eben Tokens in diesem Fall. Tabulatoren sind auch solche Trenner. Ein Zeilenumbruch ist definitiv auch ein Trenner, da fängt wieder was Neues an. Und dann gibt es eben noch diese Separatoren. Und was genau das jetzt auch bedeutet, also es ist jetzt einfach, dass Sie es schon mal gesehen haben, da gehen wir dann auch nachher nochmal drauf ein. Jetzt im Folgenden möchte ich ja eben drei verschiedene Arten von Token vorstellen. Das sind einmal die Bezeichner, reservierte Schlüsselwörter, die sind sehr wichtig, damit Sie später dann auch nicht diese Wörter verwenden, um irgendwelche Sachen zu programmieren und sich dann nachher wundern, warum da jetzt irgendwie eine Fehlermeldung kommt oder es auch gar nicht das tut, was es soll. Und danach noch Literale. Die Bezeichner, die sind im Endeffekt überall da vorhanden, wo man irgendwelchen Elementen Namen zuweisen möchte. Wichtig ist, dass es immer mit einem Java-Buchstaben beginnen muss, wenn man in Java programmiert, welche genau das sind. Das ist eben im Endeffekt, das sind ganz normal Buchstaben, Groß-, Kleinbuchstaben mit Unterstrich und, ja, genau. Also Umlaute, Währungszeichen, griechische Buchstaben gehört alles mit dazu. Aber ganz wichtig ist tatsächlich, dass Sie beim Programmieren auf Groß- und Kleinschreibung achten. Das heißt, wenn Sie jetzt einen Namen festgelegt haben, der mit einem Großbuchstaben anfängt und Sie verwenden ihn irgendwann mit einem kleinen Buchstaben am Anfang, dann wird Java nicht erkennen, dass es das Gleiche ist. Jetzt hoffe ich, dass das jetzt nicht zu schnell ging mit dem, was erlaubt ist und was nicht. Jetzt dürfen Sie etwas mitmachen und mir sagen, ob diese Bezeichner gültig sind oder nicht.
Thank you. weiß, ob das überhaupt anders
ist. Das ist nur die Aufzeichnung. Ansonsten benutze ich gar nichts. Also von dem her kann ich nicht lauter. Also Sie dürfen sich gerne melden, wenn Sie schon eine Idee zu einem oder dem anderen haben. Ja?
Das Letzte ist gültig.
Also die Antwort war, das Letzte ist gültig. Sehen das alle anderen auch so? Ja, bitte? Genau, also der Einwurf war jetzt eben, dass dieses Add-Zeichen ein Separator ist, und genau das ist der Fall. Gut. Also das heißt, im Endeffekt haben wir da jetzt drei Tokens stehen, also drei Bezeichner, die getrennt sind durch dieses Add-Zeichen. Ja?
Das Too Fast and Too Furious geht nicht, weil es mit einer Ziffer beginnt, würde ich sagen. Weil das heißt, irgendwie, muss mit einem Buchstaben beginnen und dann dürfen Ziffern kommen.
Genau, also das erste beginnt mit einer Zahl und es muss eben mit einem Buchstaben bzw. einem Java-Buchstaben beginnen. Es bleiben noch drei. Ja?
Sie müssen eigentlich alle drei gehen, weil das, zumindest wenn ich das richtig verstanden habe, das Java-Buchstaben sind.
Schauen wir uns das mal an. Also die Vermutung ist jetzt, dass die mittleren drei alle gültig sind. Ganz genau. Also alles, was Sie jetzt gesagt haben, war auch richtig. Also gerade über diese Separatoren, da fällt man am Anfang auch mal noch drüber. Und da muss man einfach ein bisschen Erfahrung sammeln. Ja, bitte? Genau, also auch Buchstaben aus anderen Sprachen sind genauso gültig. Es ist nur die Frage, ob es sinnvoll ist. Also es ist im Endeffekt guter Stil, dass man diese Namen in Englisch schreibt und bezeichnet. Und da gibt es eben genau solche Buchstaben nicht. Also es macht es nachher auch viel leichter zu lesen. Und je nachdem, welche Codierung nachher verwendet wird, ist das dann auch wieder ein Problem. Genau, also wie jetzt gerade auch gesagt, also es ist prinzipiell eben möglich, sich jeden Namen auszudenken, der irgendwie richtig ist, also wie Java sagen würde, es ist richtig. Allerdings, wenn man gerade auch irgendwie längere Variablen bzw. Bezeichner eben hat, dann bietet es sich eben auch an, so zusammengesetzte Wörter zu benutzen, wo dann immer klar erkennbar ist, wann dieses nächste Wort beginnt, indem das mit einem Großbuchstaben kenntlich gemacht wird. Dadurch ist aber ganz klar, was es bedeutet, da es für den Menschen leicht verständlich ist. Aber man muss sich eben nicht auf ein Wort beschränken. Also man kann eben auch, wie hier, dies ist ein Bezeichner, als Bezeichner verwenden. Und guter Stil ist es ebenso, dass Variablennamen, also was genau Variablen nachher sind, werden klein geschrieben, weil es eben für andere Elemente in Java andere Konventionen gibt, die dann groß geschrieben werden. Ja, und jetzt haben wir ja so ein paar Bezeichner kennengelernt und jetzt habe ich eben was von reservierten Schlüsselwörtern gesagt. Die sind tatsächlich sehr wichtig, weil man eben doch nicht jedes Wort als Bezeichner einsetzen kann. Da würde man jetzt auf den ersten Blick sagen, ja, das ist ein Bezeichner, aber dadurch, dass Java dieses Wort reserviert hat für eine Funktion, ist es eben doch kein Bezeichner. Und diese Wörter, die werden eben auch vom Compiler ganz besonders behandelt. Das wird nicht behandelt wie einfach ein Bezeichner, den wir anlegen können, sondern die haben wirklich eine Funktion. Hier auf der Folie, da sehen Sie jetzt einfach mal einen Überblick über die Schlüsselwörter, die Java hat. Die müssen Sie sich jetzt auch nicht alle merken. Einfach, um es mal gesehen zu haben. Es sind tatsächlich einige, aber wenn man sich ein bisschen damit auseinandergesetzt hat, weiß man auch, was sie bedeuten und kann deswegen auch schnell darauf schließen, dass es eben ein Schlüsselwort ist. Genau, jetzt kommen wir noch zu den Literalen. Das sind dann wiederum das, wo wir wirklich konkrete Werte irgendwo speichern. Das heißt, wir haben eine bestimmte Zahl, die möchten wir irgendwo abspeichern. Wir haben irgendeine Zeichenkette, also Buchstaben, Aneinanderreihungen, die möchten wir irgendwo abspeichern. Und das sind Literale. Genauso sind das auch Wahrheitswerte, wie hier, also wahr oder falsch. Und wie genau die dann aber aussehen und was man da alles so machen kann, da kommen wir dann später dazu. Jetzt möchte ich gerade noch mal so ein ganz bisschen weg von Java und zu dieser Art der Programmiersprache, der imperativen Programmierung kommen. Und da ist einfach, ja, wir müssen uns noch mal in Erinnerung rufen im Endeffekt, die Programmiersprachen sind nur eine Abstraktion dessen, was der Computer nachher wirklich ausführt. Also es ist für uns eine Möglichkeit zu verstehen und dem Computer auch auf eine gewisse Art und Weise mitzuteilen, die wir verstehen, was er tun soll. Die imperativen Sprachen, die benutzen dann eben solche Konzepte wie Variablen, Kontrollfluss, Methoden, also das sind alles jetzt Begriffe, die hören Sie jetzt und denken sich wahrscheinlich, oh je, ich habe keine Ahnung, was das ist. Ist aber gar nicht schlimm. Es wird alles noch erklärt, also gerade Methoden machen wir heute gar nicht. Das kommt erst viel später, das ist ein übergeordnetes Konzept. Und im Gegensatz zu imperativen Sprachen gibt es noch deklarative Sprachen. Die funktionieren auch nochmal anders. Die benutzen eben hauptsächlich Logik und mathematische Konzepte kann man dort verwenden und eingeben. Genau, aber diese Objektorientierung ist eben gerade auch so ein Teil dieser imperativen Programmierung. Jetzt möchte ich mit diesem Konzept der Anweisung mal einsteigen. Das ist nämlich im Endeffekt das, was Java immer macht. Also man muss in Java immer irgendwelche Anweisungen schreiben. Und hierfür, also die unterteilen sich wieder in fünf unterschiedliche Sachen. Das heißt, wir haben einmal Variablendeklarationen, wir haben Zuweisungen, Fallunterscheidungen, Schleifen und Methodenaufrufe, wobei jetzt gerade diese ausgegrauten drei Punkte werden wir heute Morgen gar nicht anschauen. Genau, also jetzt schauen wir uns die Anweisungsblöcke an. Hier sehen Sie dann noch ein Beispiel für eine Anweisung. Es ist dann irgendein Ausdruck, der in Java gültig ist und er endet grundsätzlich mit diesem Semikolon. Also es ist ganz, ganz wichtig, dass Sie sich das merken und den Schülern auch gut vermitteln, weil ohne dieses Semikolon passieren Dinge, es tauchen Fehler auf und das sind genau die Fehler, die man 5 Stunden lang sucht und nicht findet. Zusammengefasst werden können sie eben dann durch diese geschweiften Klammern. Das heißt, wir haben hier einen Block und außenrum gibt es noch einen Block, der wiederum einen Block enthält. Mit diesen geschweiften Klammern muss man auch noch dazu sagen, alles, was darin passiert, passiert nur in diesen Klammern. Das heißt, außerhalb dieses Blockes können Sie das nicht mehr verwenden. Also Java findet es dann nicht mehr. Und eben auch, ja, bitte. Ganz genau. Das heißt, wenn Sie jetzt da eine Variable erstellen, dann kennt Java das auch nur in diesem Bereich, in dem Sie den erstellt haben. Ja.
Wenn ich den Wert einer Variable da drin verändere, ist er dann außerhalb unverändert?
Wenn Sie die Variable vorher, also außerhalb dieses Blockes, deklariert haben, dann ist das immer noch gültig danach. Aber eben diese erste Erstellung von Variablen, das geht eben dann, also wenn Sie die wirklich in diesem Block erstellen, dann können Sie die auch nur in diesem Block verwenden. Ja?
Kann ich da einfach einen Global vor die Variable schreiben, dann gehen Sie trotzdem außerhalb?
Also wenn wir jetzt nochmal auf diese Folie mit den reservierten Schlüsselwörtern zurückgehen würden. Nein. Also ich kenne kein Schlüsselwort, was das machen würde. Genau, Sie hatten noch eine Frage?
Zur Darstellung. Müssen die Klammern wirklich alleine bei der Zeile stehen oder dient das jetzt mit der Übersichtlichkeit?
Also, ja, wie hier steht, also es ist üblich und auch ein guter Stil. Also es macht Ihnen nachher die Arbeit leichter. Also gerade auch, wenn Sie Programmcode korrigieren müssen, wenn Sie Ihren Schülern von Anfang an mitteilen, schreibt es so, dann ist es strukturiert. Man findet leichter alles. Ob man, also es gibt ja noch Anweisungen, die stehen vor solchen Klammern. Also wenn Sie schon ein bisschen Erfahrung haben mit Programmierung, das weiß ich jetzt leider nicht, gibt es eben bestimmte Konzepte. Also gerade in Scratch haben Sie dieses if-else, also wenn, dann haben Sie gehabt. Und genau solche Sachen, da gibt es auch Programmierer, die schreiben dann dieses if vorne dran und nicht dann alles in die nächste Zeile. Also das ist nochmal so ein bisschen, stört die Übersichtlichkeit nicht, das Verständnis nicht. Deswegen, genau. Jetzt kommen wir zu den Variablen, über die wir jetzt ja schon so ein bisschen gesprochen haben. Was ist das jetzt eigentlich, so eine Variable? Wofür brauchen wir die überhaupt? Und im Endeffekt ist das ein Konstrukt, über den wir eine Speicherstelle im Computer ansprechen können. Das heißt, wir haben eine Variable, die nennt sich jetzt beispielsweise Vorname. Der weist der Rechner eine Speicherstelle, beispielsweise jetzt die Nummer 123, also 123 zu und hat den Wert Julia. Wir müssen uns jetzt aber als Programmierer nicht merken, wie genau die Speicherstelle aussieht, sondern es reicht, wenn wir wissen, wie wir diese Variable benannt haben. Jetzt haben wir ja da schon gesehen, wir haben da so diesen variablen Wert Julia mit diesen doppelten Anführungszeichen. Und warum schreibt man das so? Weil es eben auch unterschiedliche Datentypen gibt. Und da gibt es eine große Unterscheidung zwischen den primitiven Datentypen und den Referenztypen. Also muss man wirklich eine Unterscheidung machen, weil sie anders funktionieren. Primitive Datentypen gibt es eben für Zahlen, Unicode-Zeichen, Wahrheitswerte. Und Typen dieser Art, die kann man eben nicht selber definieren. Also die sind wirklich grundlegend in Java verankert und die gibt es einfach so, wie sie es gibt und fertig. Also da kann man nichts mehr dran ändern, gar nichts. Die Referenztypen dagegen, die verweisen tatsächlich auf Objekte. Also da kommt wieder diese Objektorientierung ein bisschen mit rein. Und das sind dann Zeichenketten beispielsweise oder auch selbst konstruierte Datenstrukturen. Damit Sie so einen kleinen Einblick auch in diese Datentypen bekommen, werden wir jetzt nachher noch auf diesen Referenztyp String für Zeichenketten eingehen, weil das einfach auch ein Datentyp ist, den Java im Endeffekt von vornherein mitliefert, der viel verwendet wird, der eigentlich immer irgendwie vonnöten ist. Davor schauen wir uns jetzt nochmal die primitiven Datentypen an. Da macht man nochmal eine Unterscheidung für numerische Werte und Wahrheitswerte. Und da gibt es dann auch wieder für ganze Zahlen unterschiedliche Datentypen. Warum es da unterschiedliche gibt, das zeige ich Ihnen gleich. Es gibt Fließkommazahlen, also eben Zahlen mit Nachkommastellen. Es gibt Unicode-Zeichen und dann eben diese Wahrheitswerte. Und jetzt sehen Sie wahrscheinlich auch, warum wir unterschiedliche Datentypen auch für ganze Zahlen haben. Die unterscheiden sich nämlich tatsächlich in ihrem Wertebereich. Und auch, wer kann mir sagen, warum das hier interessant ist, die Größe?
Speicherplatz.
Die Antwort war jetzt eben Speicherplatz, genau das ist es nämlich eben. Je nachdem, wenn man genau weiß, meine Zahl, die wird niemals größer als 127, dann kann ich eben im Endeffekt auch ein Byte nehmen und brauche keinen Integer, der einfach viel mehr Speicherplatz benötigt. Und jetzt habe ich Ihnen ja gesagt, wir schauen uns auch noch diesen Referenztyp String an. Und im Endeffekt repräsentiert der wirklich eine Zeichenkette. Und ja, genau. Und wie genau man das jetzt mal deklariert, da schauen wir uns das jetzt mal an. Wir haben eben vorne den Datentyp und wir haben die Variablenbezeichnung. Das heißt, wir haben jetzt hier eine Variable deklariert vom Typ String mit dem Namen Vorname. Und hier ist es eben wieder nochmal erwähnt, es ist wirklich ein Verweis auf diese Speicherstelle. Das heißt, wir müssen uns nicht merken, wo steht genau jetzt dieser Wert im Speicher, sondern wir können einfach über diesen Namen auf diese Speicherstelle zugreifen. Literale habe ich ja gesagt, da gehen wir jetzt nochmal drauf ein. Und die ganzen Zahlen, die werden eben im Dezimalsystem dargestellt, also das, was wir ja auch immer verwenden. Das ist nichts Neues. In Hexadezimal oder binär, das geht alles. Und standardmäßig, das ist ganz wichtig, werden sie vom Typ Integer, also diesem Int, aufgefasst. Das heißt, wenn wir eine neue Variable deklarieren, ihr einen Wert zuweisen, ist es erstmal nur ein Int. Die Fließkommazahlen, die können dann eben auch noch mit solchen Zusätzen wie dieses F hinten dran definiert werden, dass klar ist, es ist beispielsweise kein Double, sondern es ist wirklich ein Float. Wir können Unterstriche einführen, um Zahlen zu trennen, also das funktioniert auch, um einfach eine bessere Übersichtlichkeit zu bekommen. Chars, also diese Zeichen, die werden mit einfachen Anführungszeichen definiert und da kann auch wirklich nur ein einziges Zeichen drinstehen. Also sobald es zwei werden, ist es kein einfaches Zeichen mehr, sondern es ist dann schon eine Zeichenkette. Und die werden dann eben mit diesen doppelten Anführungszeichen begrenzt. Jetzt dürfen Sie noch mal kurz ran, ist das jetzt gültig oder nicht? Vielleicht machen wir es einfach im Schnelldurchgang durch, dass Sie noch ein bisschen was tun dürfen. Ist dieses True, so wie es da steht, gültig? Ich sehe da hinten ist ein Kopfschütteln, warum nicht? Ganz genau, also in Java müssen diese Wahrheitswerte klein geschrieben werden. Hier dieses. Ist das gültig? Ja? Das nächste, die 9,27. Wieder ja. Dann dieses M, also ein einzelnes Zeichen in doppelten Anführungszeichen. Ja. Das I, genauso. Hier Datentyp. Nein, warum nicht? Es müssten zwei sein, genau, weil es kein einzelnes Zeichen mehr ist. Hier das?
Nein.
Wieso nicht? Wegen dem Komma, ganz genau. Das ist auch nochmal so ein ganz wichtiger Punkt. In Java werden Fließkommazahlen mit einem Punkt dargestellt, nicht mit einem Komma. Hier das?
Ja.
Ja, warum? Ist doch auch wieder ein Komma drin. Ist ein String, ist eine Zeichenkette, genau. Und hier unten? Genau das Gleiche, ganz genau. Sehen Sie noch mal kurz die Übersicht. Also Sie müssen gar nichts mitschreiben, die Folien, die werden am Ende auf jeden Fall auch noch hochgeladen. Ja?
Ist Komma als Separator gültig? Also wäre das eine 31.400 irgendwas? Drei Komma?
Nein, es trennt tatsächlich dann zwei Werte voneinander. Also es ist Unterstrich geht, genau, aber das Komma nicht. Genau. Also jetzt sehen Sie hier, man kann auch direkt bei der Erstellung von Variablen, also bei der Deklaration, einen Wert zuweisen. Das geht genauso. Man kann das aber auch aufteilen. Hier ist es jetzt noch so, dass wenn man jetzt Variablen angelegt hat, aber man hat ihnen noch keinen Wert zugewiesen. Was passiert denn dann eigentlich? Und jetzt habe ich da hier fünf verschiedene Variablen als Datentypen. Und jetzt ist es an Ihnen mal auszuprobieren, was für Werte bekommen Sie denn, wenn Sie die einfach anlegen. Das heißt, wenn Sie hingehen und so eine ganze Zahl anlegen, genauso wie es da steht. Was bekommen Sie denn dann raus? Gibt es da überhaupt irgendwas, was Java im Vorhinein macht, bevor man dieser Variablen einen Wert zugewiesen hat? Also Sie haben das jetzt ja ausprobiert, was dann dabei rauskommt. Ich habe das jetzt nochmal einfach in dieser Tabelle zusammengefasst. Für Ganzzahlenwerte kommt eine 0 raus. Macht das aus Ihren Augen Sinn? Das ist schon mal sehr gut, dass es für Sie Sinn macht. Aus der Sicht von Java macht das definitiv auch Sinn, weil im Endeffekt, ja, gerade in der Addition, ist es ja auch dieses Element, das man überall drauf addieren kann, das ist total egal. Und im Endeffekt, eine 10, wenn eine 10 drinstehen würde, wäre das definitiv nicht so intuitiv wie die 0. Genauso bei diesen Fließkommazahlen ist im Endeffekt auch die 0 nur als Fließkommazahl dargestellt. Das, was Sie jetzt wahrscheinlich etwas irritieren wird, ist dieser Ausdruck hier bei dem Character, also bei diesem einzelnen Zeichen. Da ist es einfach so, Sie bekommen im Endeffekt nur zwei einzelne Anführungszeichen raus, das war's. Das, was aber eigentlich dasteht, ist, dass das leere Zeichen darin steht. Und dieses leere Zeichen wird eben kodiert durch diesen Slash 0. Ja? Das kann auch sein, also das kommt jetzt wieder auf die Darstellung drauf an. Im Endeffekt heißt es genau das Gleiche. Genau, also bei der Ausgabe der Variablen ist es dann eben so, dass das auch so angezeigt wird. Macht es für Sie denn Sinn, dass dieser Wahrheitswert immer mit falsch initialisiert wird? Oder würden Sie eher sagen, es macht mehr Sinn, dass es mit wahr ist? Oder ist es völlig egal? Ja?
Wahrheitswert ist 1 und falsch ist 0. Deswegen, wenn alles andere mit 0 kodiert wird, auch dann auch mit 1 kodiert werden.
Ganz genau. Also diese Kodierung ist ja im Endeffekt, ist ein Bit im Speicher und ein Bit ist eben entweder 0 oder 1 für den Computer. Und 0 entspricht diesem falsch und 1 wahr. Und deswegen macht es definitiv auch Sinn, wenn alles andere mit 0 initialisiert wird, das auch mit 0 zu initialisieren. Bei den Referenztypen, also insbesondere bei dem String, den Sie jetzt ausprobiert haben, können Sie was mit diesem Begriff Null anfangen? Ja, bitte?
Heißt, ist leer, also da steht nichts.
Genau, es gibt nichts. Also es ist wirklich im Endeffekt, es ist tatsächlich auch ein Objekt, es ist dieses Null-Objekt, das werden Sie wahrscheinlich auch noch häufiger sehen, wenn Sie dann in der Programmierung voranschreiten. Es definiert halt wirklich dieses, es ist eigentlich nichts vorhanden. Also auch wieder dieses Null, ja.
Wir haben uns überlegt, ob das daran liegt, dass der String eine Liste ist, weil wir wissen ja vorher nicht, wie lang der String später mal wird.
Also es ist nicht wirklich eine Liste, der String, also es ist anders implementiert als eine einfache Liste. Aber im Endeffekt, also es ist ein bisschen schwierig, das zu erklären, ohne gleich in die Objektorientierung einzusteigen. Also deswegen würde ich jetzt einfach darauf verweisen, wenn die Objektorientierung kommt, also wenn wir wirklich Objekte anschauen, dann macht das auch wieder ein bisschen mehr Sinn. Genau. Was Sie jetzt ja auch schon, genau, also was Sie jetzt hier schon gemacht haben in dem Beispiel, Sie haben schon eine Variablen-Deklaration gemacht. Das heißt, Sie haben Variablen erzeugt. Das heißt, Sie haben dem Computer gesagt, ich brauche jetzt eine Speicherstelle für dieses und jenes. Ich weiß noch nicht, was ich reinspeichere, aber es soll diesen Datentyp haben. Und jetzt ist es natürlich so, wenn da jetzt immer nur 0 drin steht oder nicht vorhanden, ja. Wie meinen Sie aus der Shell? Dann ist alles weg. Genau, also es gibt einen Befehl, der kann das abspeichern, was Sie gemacht haben. Da finden Sie aber auch noch Hilfe dann unter diesem Help-Befehl von der anfänglichen Folie. Waren auch noch mal ein paar Befehle mit dabei. Ganz genau, also diese Abspeicherungsmöglichkeit gibt es. Und ja, also wir werden das jetzt heute nicht im Detail anschauen, weil im Endeffekt über diesen Befehl der Hilfe in der J-Shell kriegen Sie da auch Informationen zu, wie genau das dann funktioniert. Genau. Ja, jetzt haben wir Variablen erzeugt, aber sie haben eben einfach nur diesen initialen Wert. Und um dieser Variablen jetzt einen eigenen Wert zuzuweisen, also etwas, was wir wollen, was da drin steht, beispielsweise beim Vornamen soll jetzt Julia drinstehen, dann brauchen wir diesen Zuweisungsoperator. Das heißt, wir müssen irgendwie dieser Variablen sagen, was steht drin. Und das passiert über dieses Gleichheitszeichen. Wichtig ist da, dass eben beide Seiten von diesem Gleichheitszeichen, von diesem Operator kompatibel sind. Das heißt, auf der linken Seite muss etwas stehen, wo ich das Rechte auch reintun kann. Ansonsten funktioniert es nicht. Wenn es der Fall ist, dann kopiert er den Wert, den wir ihm vorgegeben haben und speichern ihn dann in dieser Variablen, die wir deklariert haben. Jetzt haben wir ganz viel geredet und auch, ja, jetzt ist so die Frage, was ist überhaupt so ein Ausdruck? Also wir haben dann einen Ausdruck konstruiert im Endeffekt. Das heißt, wir haben etwas, was ausgewertet werden kann vom Compiler. Das ist dieser Ausdruck. Aber da kommen wir eben dann auch in der nächsten Lerneinheit noch ein bisschen detailreicher drauf. Diese Kompatibilität ist ganz wichtig, wie ich eben schon gesagt habe. Und es bedeutet im Endeffekt, der Wert, der auf der rechten Seite steht, hat den gleichen Datentyp wie der, der auf der linken Seite steht. Das ist dann, also wenn das an sich passt, dann kann Java das tatsächlich implizit machen, aber es kann auch sein, dass es Situationen gibt, wo man das wirklich selber auch sagen muss, Java, das ist jetzt wirklich dieser Datentyp, bitte speichere es da rein. Und das ist dann eben diese explizite Typumwandlung, da kommen wir später noch dazu. Jetzt dürfen Sie auch mal eine Zuweisung machen, indem Sie einen, also wenn Sie diese Variable Text noch haben, also wenn Sie Ihre Shell noch nicht beendet haben, dann haben Sie diese Variable Text und dann können Sie diesen Datentyp vorne weglassen und es funktioniert trotzdem, weil die Variable im Speicher angelegt wurde. Also Sie können auch gerne beides ausprobieren. Also ich schätze jetzt mal, dass Sie das alles alle mal ausprobiert haben. Jetzt ist es so, Sie bekommen diese Ausgabe, was im Endeffekt bedeutet, es gibt keinen Fehler. Java kann das verarbeiten, Java kann das auch ausgeben. Und warum ist das so? Weil dieser String durch diese doppelten Anführungszeichen definiert ist. Das heißt, auf der rechten Seite haben wir definitiv einen String und wir haben auch diesen String Text, also diese Variable Text als String definiert und dadurch passt das alles. Jetzt haben wir das. Was passiert da? Also das heißt, wir legen eine Variable vom Typ int, also eine ganze Zahl, an mit dem Namen Zahl und weisen ihr eine Zeichenkette zu, in der 35 drin steht. So, genau, also Sie bekommen diese Fehlermeldung. Im Endeffekt steht drin, wir haben keine kompatiblen Typen, weil wir einen String nicht in einen Int, also in eine ganze Zahl, umwandeln können. Das heißt, im Endeffekt, wenn Sie solche Fehlermeldungen bekommen und die sehen wirklich genauso aus, dann sagt Ihnen Java wirklich auch ganz direkt, das ist der Fehler. Das ist auch ein Vorteil, den man damit hat. Warum wandelt er es nicht um? Weil für uns Menschen ist es im Endeffekt egal, ob wir sagen, ja gut, wir haben jetzt eine Zeichenkette oder wir sagen direkt, das ist wirklich nur diese Zahl ohne die Anführungszeichen. Für uns macht das keinen großen Unterschied. Allerdings ist es einfach so, dass Java das anders sieht. Java sagt, ich habe eine Zeichenkette, mir ist das egal, was da drin steht, es ist eine Zeichenkette. Und eine Zeichenkette ist keine Zahl. Jetzt probieren wir das mal noch aus. Also Short war auch ein Datentyp für ganze Zahlen, hat allerdings einen kleineren Wertebereich als der Integer. Genau, also was ich jetzt schon so ein bisschen mitbekommen habe, es funktioniert. Java kann das so umwandeln. Da haben wir jetzt nämlich, aber eigentlich wissen wir, Java hat grundsätzlich wenn es um Zahlen geht, weißt du immer grundsätzlich erstmal den Wert Integer, also den Datentyp Integer zu. Jetzt haben wir hier Short stehen. Allerdings ist diese Zahl so klein, dass sie tatsächlich in diesen Wertebereich von Short passt und deswegen können wir sie trotzdem dort speichern. Was passiert aber, wenn wir das so machen? Das heißt, wir legen einen Integer-Zahl an mit dem Wert 4711 und legen eine zweite Variable an vom Typ Short mit dem Namen kleine Zahl und weisen ihr dann den Wert Zahl zu. Ja?
Warum haben Sie das jetzt als Block angelegt?
Im Endeffekt können Sie das auch nacheinander ausführen. Wenn Sie es als Block definieren, fangen Sie an mit diesen geschweiften Klammern und es wird nachher alles als 1 ausgeführt. Das heißt, Sie müssen dann, also Sie kriegen dann nicht eine Ausgabe für den ersten Teil und die zweite Ausgabe für den zweiten Teil, sondern einfach wird alles am Stück ausgeführt. Was passiert jetzt bei diesem Beispiel, wenn wir das genau so machen? Ja?
Wenn ich dann in der zweiten, in der dritten Zeile, und ich kann man nicht sagen, dann
aber eben ging es doch. Warum geht es jetzt nicht mehr? Ja?
Schaut sich nicht der Wert an, sondern es ist ein Integer und der passt nicht in den Short rein.
Ganz genau. Das heißt, Java, sobald wir einer Variable in einen Datentyp zugeordnet haben, ist der fest. Das heißt, es ist dann nicht mehr einfach nur in dem Fall eine Zahl, die wir im Kopf haben, sondern sie hat tatsächlich einen Datentyp. Und genau deswegen bekommen wir dann wieder diese Fehlermeldung, dass das eben nicht konvertiert werden kann. Ja?
Umwandlungsfunktion?
Kommen wir gleich dazu. Genau, und das war eben genau die Erklärung, die eben auch schon kam. Das heißt, wenn wir so eine Variable anlegen, dann weiß Java nicht mehr, wie groß ist die Zahl. Passt die in den Wertebereich oder nicht? Wir sagen einfach, sie braucht so viel Speicher, wie der Integer auch braucht. Und deswegen passt die nicht mehr in den Speicher eines Shorts. Deswegen können wir die dann nicht da drin speichern. Jetzt habe ich noch was Lustiges für Sie. Mal gucken. Es ist ein bisschen viel. Da wäre es tatsächlich auch wichtig, wenn Sie es genauso abschreiben, wie es da steht. Und vielleicht im Vorhinein überlegen, welchen Wert hat am Ende A und welcher hat am Ende B? Wie man einen Zeilenumbruch macht, wenn Sie mit geschweiften Klammern, also eine geöffnete geschweifte Klammer schreiben, Enter drücken, dann sind Sie in der nächsten Zeile und können weiterschreiben, bis die geschlossene Klammer kommt.
Aber wenn ich nach
das hier? Das ist jetzt im Endeffekt auf den Folien eine vereinfachte Darstellung. Also im Endeffekt, wenn Sie das ausführen, führen Sie erstmal int a aus, dann wird das auch ausgegeben. Dann geben Sie die nächste Zeile ein und erst wenn Sie mit den geschweiften Klammern beginnen, sieht es dann auch so aus. Hat das jetzt bei allen geklappt? Sind alle auf ein Ergebnis gekommen? Haben Sie mit diesem Ergebnis gerechnet? Haben Sie das erwartet? Ist allen klar, warum das Ergebnis rauskommt, das rauskommt? Genau. Also im Endeffekt ist es einfach so, alles, was wir als Programmierer dem Programm sagen, wird hintereinander ausgeführt. Das heißt, ob jetzt A da vorne 5 war, ist an der Stelle, wo wir A den Wert von B zuweisen, völlig egal. Und deswegen passiert hier im Endeffekt nichts anderes, als dass wir B den Wert zuweisen, der jetzt in A steht, nachdem wir A den Wert von B zugewiesen haben. Und deswegen kann man auch nicht hingehen und sagen, ich definiere A gleich 5, B gleich 3 und schreibe dann A gleich B. Und gehe dann davon aus, dass danach in A das drin steht, was in B stand und andersrum. Bei der Zuweisung ist es immer so, dass das, was vorne steht, bekommt einen Wert zugewiesen. Das, was rechts steht, ist das, was zugewiesen wird. Jetzt habe ich noch mal ein paar Kleinigkeiten, einfach um noch ein bisschen mit den Datentypen zu spielen, um da ein bisschen ein Gefühl für zu bekommen. Also wenn Sie jetzt sowas sehen und Sie sagen von vornherein, das macht keinen Sinn oder ja klar, da kommt das oder das raus, dürfen Sie sich das auch gerne im Vorhinein überlegen und schon mal in den Raum werfen. Ja.
Kann nicht funktionieren, weil Zahlen nur ein einziges Zeichen machen.
Genau. Was passiert denn dann, wenn wir sowas machen? Gibt einen Fehler aus, ganz genau. Im Endeffekt sagt diese Fehlermeldung jetzt aus, wir haben hier eine Variable AB vom Typ Character und die beginnt mit so einem einfachen Anführungszeichen und dann sucht er nach einem Zeichen oder auch nach keinem Zeichen, also wenn kein Zeichen drinsteht, ist das genauso gültig, aber es darf höchstens eins drinstehen und wenn danach nicht wieder ein einfaches Anführungszeichen kommt, sieht er direkt, da ist ein Fehler. Ja.
Das heißt dann also, bei einer Zahl wird erkannt, ob der Bereich nicht klein ist, und auch mal zählt. Und bei einem Charakter ist das
beim Charakter, das habe ich jetzt leider nicht verstanden.
Merkt er das nicht, dass sozusagen der Speicherplatz nicht reicht?
Er merkt es genauso wie bei Zahlen auch, dass der Speicherplatz nicht reicht und sagt dann eben, das geht nicht. Also er kann es aber nicht umwandeln, sodass es passt. Genau, das war jetzt eben nochmal die Erklärung dazu.
Aber, ja. Ich habe es nur kurz ausprobiert. Also wenn ich hier direkt dann mit dem Wert zuweise und der Wert passt nicht,
ja.
Dann gibt er mir jetzt einen Fehler. Und ich dann anschließend abfrage, was ist denn jetzt der Wert? Der gibt mir gar nichts aus sozusagen, beziehungsweise sagt er einen Fehler. Wenn ich jetzt die Zuweisung getrennt mache, dann ja. gibt mir die leere Zeichenwerte raus.
Also wenn Sie zuerst die Variable deklarieren und danach diesen Wert zuweisen, dann passiert Folgendes. Sie geben, Sie sagen, ich habe diese Variable, die heißt AB und die hat einen initialen Wert.
Ja, den initialen Wert, aber
genau.
In dem Fall, wenn ich direkt zuweise, dann legt er das Ding gar nicht richtig an.
Ganz genau, dann kann er das nicht anlegen, weil im Endeffekt zeitgleich auch die Initialisierung vonstatten gegangen ist. Und dadurch geht das nicht. Also das dann sagt er, okay, ich konnte die Variable gar nicht so anlegen, wie der Programmierer das wollte und deswegen speichere ich es gar nicht.
Okay.
Genau. Und jetzt sind wir mit den Folien auch schon durch. Also ich habe noch ein Beispiel vorbereitet. Das würde ich Ihnen jetzt einfach mal an die Tafel schreiben. Das ist es am einfachsten. Da können Sie mal ausprobieren und mal überlegen, was da passiert. Ich kann es auch noch mal kurz sagen, dass Sie es hören, dann vielleicht können Sie es einfach kurz mitschreiben. Ist das in Ordnung? Hat schon jemand eine Idee, warum das rauskommt, was rauskommt? Ja. Also Codierung ist schon mal nicht schlecht. Ja, was bekommen Sie denn raus? Also hier für dieses K, was kommt da raus? Erinnern Sie sich noch ein bisschen an diese ASCII-Tabelle? Da taucht die Zahl jetzt nicht auf, oder? Also haben Sie auch noch andere Buchstaben mal ausprobiert oder andere Zeichen? Ganz genau. Das ist richtig, aber das ist es auch nicht. Also ASCII-Tabelle ist schon mal nicht verkehrt. Aber wir wissen trotzdem noch nicht mit dieser Zahl, wo sind wir eigentlich? Ja?
A ist 97, dann ist B 98.
Das ist richtig.
Und die Großbuchstaben werden vorher eingereicht, Groß K ist 75.
Genau. Und wenn Sie sich jetzt an diese ASCII-Tabelle erinnern, dann sehen Sie auch, dass diese Buchstaben alle hintereinander drinstehen. Und wie haben Sie da gewusst, welches Zeichen welcher Zahl entspricht? Wie haben Sie da geguckt in dieser Tabelle? Nach Zeile und Spalte, ganz genau. Aber 107 oder 97, irgendwie passt das immer noch nicht. Ist dezimal, ganz genau. Und wie, mit welchem Zahlensystem arbeitet der Rechner? Mit binär, genau. Das heißt, diese Zahl, die Sie da rausbekommen, ist die Dezimaldarstellung der Binärcodierung in der ASCII-Tabelle. Und was Sie jetzt an dem Beispiel gesehen haben, ist einmal eine Variablendeklaration, eine Variableninitialisierung, eine Zuweisung steckt drin, wir haben eine Typumwandlung und wir haben die Datentypen drin. Also im Endeffekt haben Sie in diesem Beispiel alles drin, was Sie jetzt heute Morgen gelernt haben. Und wenn Sie jetzt noch weitere Fragen haben, noch irgendwie weitere Beispiele gerne machen möchten, kann ich da voll auf Sie einsteigen. Ja, also ansonsten dürfen Sie auch gerne einfach noch ein bisschen weiter probieren, mit Datentypen, Initialisierung, Deklaration rumzuspielen. Und wir laufen einfach alle noch ein bisschen rum und helfen Ihnen, wenn dann individuelle Fragen auftauchen.